Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Bei Trackback, der Show mit Internet und so, da geht es heute vor allen Dingen um Petitionen. Gerade anlässlich dessen, dass ja die Netzneutralitätspetition erst einmal erfolgreich durchgegangen ist, also ein Grund zum Feiern. Aber es gibt auch Kritik an diesen Petitionen. Was bringen die eigentlich überhaupt? Da haben zwar ein paar Leute irgendwie ihre Unterschriften online gesetzt, aber was kommt am Ende eigentlich dabei raus? Das wollen wir hier alles bei Trackback klären. Und wenn ihr vielleicht nicht mehr ganz so genau wisst, was es mit der Netzneutralität auf sich hat, kein Problem, werft mal einen Blick ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Bei Trackback hört ihr aber auch jede Woche Netzmusik. Und zwar ist das die Musik, die es kostenlos im Netz zum Runterladen gibt unter der Creative Commons oder auch kurz der CC-Lizenz. Und wir haben euch dann immer alle Netzmusik-Songs, die ihr hier in der Sendung gehört habt, ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de gepackt, damit ihr auch die Links dazu findet und euch die Songs runterladen könnt. Und den Anfang machen heute Tooth. Und zwar nicht wie Tooth im Englischen für Zähne, sondern wie die Zahl 2. Two, nur mehrere davon Tooth eben. Woher der Name kommt, ich habe keine Ahnung. Der Sound ist aber ziemlich gut, klingt so ein bisschen nach James Blake oder auch wie Sohn. Und das Beste ist, es gibt sie eben kostenlos im Netz. Mit PMS und jetzt raus aus der Trance und wieder rein ins Internet.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Heute Abend fällt bei Twitter und eigentlich überall sonst im Netz ja mal wieder ein Sack Fußball um. Es ist DFB-Pokalfinale und Jonte Weiland, der sieht das ein bisschen anders als ich und hat deshalb für euch mal lauter Link-Tipps gesammelt, die sich nur um Fußball drehen.
Kaum zu fassen, es ist erst eine Woche her, das große Finale. Dortmund gegen Bayern in der Champions League. Kommentiert wurde das Ganze im ZDF von Bela Reti, der unter Fußballfans ja, sagen wir mal, nicht unbedingt beliebt ist. Blogger Jürgen Kamrath findet aber, Bela Reti hat insgesamt einen guten Job gemacht und deswegen den gesamten Kommentar noch einmal abgetippt. Wahnsinn, das Finale zum Nachlesen sozusagen. Und als wäre das noch nicht verrückt genug, zusammen mit Martin Schäfer wurde das Ganze noch einmal eingesprochen und nachproduziert. Das Ergebnis gibt's kostenlos bei Audible. Die Glücklichen, die das Spiel im Stadion in Wembley sehen durften, haben den Kommentar natürlich nicht gehört. Dafür kann man sie jetzt im Netz sehen. Die UEFA hat ein 360-Grad-Bild veröffentlicht, auf dem man das gesamte Publikum im Stadion sehen kann. Dazu die Bitte, sich doch in diesem Wimmelbild zu suchen und mit Facebook oder Twitter zu verlinken. Ein beeindruckendes Bild, aber zum Datenschutz sagen wir jetzt mal lieber nichts. Auch die Kollegen vom Deutschlandfunk haben sich mit Fußball beschäftigt. Ihnen ist aufgefallen, viele Fußballer zocken auch auf der Konsole. Natürlich Fußball. Die These von Steffen Irlinger und Tom Noga, das wirkt sich auch auf ihr Spiel im realen Leben aus. In einem spannenden Feature von über 50 Minuten gehen sie dieser Frage nach. Unbedingt mal reinhören. Wir haben doch keine Zeit. Zumindest nicht für umständliche Mausklicks hier, Menüs öffnen da und Befehl eingeben dort. Deswegen gibt es Shortcuts. 2-3 Tasten gedrückt und ihr kommt schneller zum Ziel. Der Techblog T3N hat für euch einmal alle Shortcuts für Facebook, Twitter, YouTube und Google Plus zusammengestellt. Damit kommt ihr garantiert schneller zum Ziel. Wenn ihr dann so eure Shortcuts drückt, denkt ihr vielleicht auch über die alte Frage nach, was machen diese Netzwerke eigentlich mit meinen Daten? Die Antwort: Geld verdienen, und zwar jede Menge. Ihr seht davon aber keinen Cent. Der New Yorker Federico Sernier hat sich gedacht, das kann nicht sein, und sich 2 Monate selbst überwacht und einen riesigen Datenberg angehäuft. Diesen verkauft er jetzt selber über Kickstarter. Mit dem Geld will er eine Browser-Erweiterung und eine iPhone-App fertigstellen. Über $2,000 hat er schon. Auch im Fernsehen geht es immer wieder um Geld. Irgendwie muss ja alles bezahlt werden. Das ZDF hat zudem noch ein anderes Problem. Die Zuschauer sind zu alt. Deswegen hat es jetzt einen Ideenwettbewerb ausgerufen. Bei Show Up sollt ihr Ideen einreichen, die dann eventuell ins Fernsehen kommen. Dafür winken euch dann 7.500 Euro. Eine Frechheit, findet der Journalist Daniel Bröckerhoff auf seinem Blog. Für das Geld bekomme das ZDF normalerweise gerade mal einen 5- bis 7-minütigen Beitrag, aber auf keinen Fall ein ganzes Primetime-Show-Konzept. Deswegen findet er, dass niemand bei diesem Ideenwettbewerb mitmachen sollte.
Klickt euch doch am besten nochmal durch unsere Linktipps durch. Dazu geht ihr ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da haben wir nämlich nochmal alle Linktipps für euch gesammelt.
Fritz Trackback.
Vielleicht habt ihr ja heute schon so eine halbe Stunde Online-Radio gehört oder wart auf knapp 8 Webseiten im Netz. Ja, viel mehr ist nämlich auch nicht drin pro Tag, wenn ihr mit 4 Leuten in der WG zusammen wohnt oder vielleicht auch mit eurer Familie. Denn in Zukunft will ab einem bestimmten Datenvolumen die Telekom eure Surfgeschwindigkeit drosseln. Aber nur, wenn ihr nicht vielleicht Telekom-eigene Dienste oder von deren Partnern benutzt, dann sieht die Sache nämlich wieder ganz anders aus. Das heißt, bestimmte Dienste werden bevorteilt, andere werden benachteiligt, und das ist eine Verletzung der Netzneutralität. Das darf so nicht sein, sagt Johannes Scheller und hat deswegen eine Online-Petition genau dagegen eingereicht und hat es innerhalb von nur 3 Tagen geschafft, insgesamt die nötigen 50.000 Stimmen zu sammeln. Und was das jetzt bedeutet, darüber möchte ich mit ihm sprechen, und er ist bei mir am Telefon. Hallo Johannes.
Hallo.
Also aktuell haben ja jetzt sogar schon über 72.000 Leute deine Petition mit unterzeichnet, und es läuft ja sogar noch fast 2 Wochen. Hast du gedacht, dass das so durch die Decke gehen würde?
Nee, ehrlich gesagt habe ich es echt so nicht erwartet. Also ich wusste zwar, dass das Thema im Moment wegen der Telekom-Sache irgendwie ganz gut ankommen würde, aber dass das innerhalb von gut 3 Tagen diese 50.000 erreicht und jetzt immer noch so weitergeht, das hat mich total überrascht.
Die Petition ist ja eigentlich jetzt schon durch. Hat sich jetzt schon mal jemand bei dir gemeldet, sprich jemand aus der Politik, und wie soll es weitergehen?
Ja, inzwischen habe ich da schon Meldungen. Also ich hatte noch, bevor diese 50.000 erreicht waren, haben mir einige Politiker gratuliert oder Unterstützung zugesichert und so weiter. Und jetzt letzte Woche hat sich dann bei mir die SPD-Bundestagsfraktion gemeldet und hat mir gesagt, dass sie durchsetzen wollen, dass dieses Thema noch in diesem Monat in den Bundestag kommt und da diskutiert wird, also im Petitionsausschuss.
Du bist ja noch ganz schön jung, 19 Jahre alt. Fühlt sich das total komisch an, wenn jetzt auf einmal große Politiker bei dir am Telefon sind und mit dir über Netzpolitik sprechen wollen?
Ja, auf jeden Fall. Also das war auch irgendwie für mich somit die größte Überraschung, auch was dann von Zeitungen und Radio und so weiter an Interesse kam. Das hat mich echt ziemlich überrascht, aber irgendwie ist es auch ein gutes Gefühl, wenn man sich denkt, hey, jetzt bin ich an einer Stelle, wo ich echt was verändern kann.
Wann hast du denn angefangen, dich für Netzpolitik zu interessieren?
Ich würde sagen, es ist so 4 Jahre inzwischen schon her, also etwa so 2009. Es kommt einfach daher, dass ich allgemein ein recht politischer Mensch bin und viel mit dem Internet zu tun habe und da kommt es halt so zusammen. Netz und Politik macht halt Netzpolitik.
Glaubst du, gerade weil du noch so jung bist, kannst du ein paar mehr junge Leute auch genau dafür begeistern? Weil man meckert ja immer so ein bisschen, in der Netzpolitik gibt es viel zu wenig Nachwuchs.
Ich hoffe es zumindest. Also mich wundert es ein bisschen jetzt so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, interessieren sich jetzt, dadurch, dass ich da mit dabei bin in dem Thema, interessieren sich echt viele Leute dafür, von denen ich vorher nicht gedacht hätte. Und ich hoffe so ein bisschen, dass ich das auch sonst so unter jungen Leuten hinkriegen könnte, dass die sich dafür interessieren. Und wäre natürlich toll, wenn die Netzpolitik nicht immer von den gleichen Leuten gemacht würde.
Das sehe ich ganz genauso. Wie geht's dann jetzt weiter? Gibt es schon einen konkreten Termin, wann du im Petitionsausschuss stehen wirst?
Konkret gibt es den noch nicht. Es wäre jetzt nur noch eine einzige Möglichkeit vor der Sommerpause. Und zwar wäre das in der letzten Juniwoche der Montag, es könnte der 26. sein oder so, da könnte ich reinkommen, wenn das alles klappt. Also SPD, Grüne und Linke wollen das so durchbringen, dass ich da noch reinkomme. Mal sehen, ob das klappt. Wäre schön.
Ich drücke auf jeden Fall schon mal die Daumen. Was schätzt du selber, wie sind die Erfolgschancen, dass du unter anderem vielleicht auch mit deinem Beitrag da das hinbekommst, dass die Netzneutralität tatsächlich gesetzlich festgeschrieben wird?
Inzwischen sehe ich die Chancen gar nicht mehr so schlecht, weil sich eben echt viele Politiker und so weiter bei mir gemeldet haben und gesagt haben, wie gut sie das finden und dass sie das unterstützen. Und ich hoffe, dass die da so weit zu ihrem Wort stehen, dass man da tatsächlich was erreichen könnte. Mal sehen, kann man natürlich nie sicher wissen, ob das auch so bleibt, aber ich bin da vorsichtig optimistisch.
Dann wünschen wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg dabei. Vielleicht ist es ja dann auch schon Ende des Monats soweit. Es gibt aber trotzdem viel, viel Kritik nach wie vor an E-Petitionen, denn 70.000 Unterschriften sind zwar eine ganze Menge, aber eigentlich bewegen die gar nicht so viel. So in der Richtung sagt das auch Rechtsanwalt Thomas Stadler. Warum das so ist und warum er E-Petitionen an der einen oder anderen Stelle kritisiert, das wollen wir ja gleich klären. Ich danke dir erst nochmal, Johannes.
Gerne.
Und ja, bleib dran, denn gleich geht's hier weiter mit Thomas Stadler.
I left you.
Brennnesseln setzen ist ja eigentlich nicht so cool, es sei denn, es geht um die Releases vom polnischen Brennnessel-Net-Label, wie beispielsweise Rebecca mit Unconscious, den Song, den ihr gerade gehört habt. Und unter trackback.fritz.de, dem Blog zur Sendung, findet ihr auch noch den Download-Link. Super! Über 72.000 Stimmen für die gesetzliche Verankerung der Netzneutralität. Johannes Scheller war gerade bei uns im Interview. Der hat eine E-Petition eingereicht, um genau diese Netzneutralität auch mal gesetzlich voranzubringen. Johannes wird also bald vom Petitionsausschuss des Bundestages sprechen und ist auf jeden Fall schon mal ein erster großer Erfolg. Aber trotzdem gibt es immer wieder Kritik an Online-Petitionen. Was da jetzt kritisiert wird und warum, darüber möchte ich mit Thomas Stahler sprechen. Der ist bloggender Rechtsanwalt und jetzt bei mir am Telefon. Hallo.
Hallo, Theresa. Guten Abend.
Also erst einmal, hast du die Petition zur Netzneutralität mit unterzeichnet?
Nein, ich habe sie, glaube ich, nicht gezeichnet. Ich überlege kurz, aber ich habe sie nicht gezeichnet.
Sind denn jetzt solche Petitionen ein geeignetes Werkzeug, um politisch was zu bewegen, oder ändert sich dann am Ende halt doch nichts? Und das ist vielleicht auch der Grund, warum du nicht mitgezeichnet hast.
Ja gut, schwer zu sagen. Also so eine Petition ist ja grundsätzlich eigentlich mal so ein Instrument, mit dem sich der Bürger beim Parlament über Dinge beschweren kann, die ihm am Herzen liegen. Es gibt ja seit ein paar Jahren auch diese Online-Petitionen und eben auch diese öffentliche Petition. Also das ist im Grunde das Ding, das Johannes Scheller bei der Netzneutralität gemacht hat, wo es einfach darauf ankommt, mindestens 50.000 Unterstützer in kurzer Zeit zu gewinnen, damit dann der Petent eben im Petitionsausschuss angehört wird oder reden kann. Man sollte sich da aber nichts vormachen, denke ich. Also unmittelbar zur Durchsetzung von politischen Zielen bringt die Petition meines Erachtens nichts. Also was eigentlich das Spannende oder Charmante an Petitionen ist, ist das Drumherum. Also wenn Medien auf so ein Thema einsteigen, über ein bestimmtes Thema, über eine bestimmte Petition berichten, glaube ich, dann kann dadurch Druck auf politische Entscheidungsträger ausgeübt werden und dann kann die Petition auch sinnvoll sein. Wir haben das zumindest einmal erlebt bei der Petition zum Zugangserschwerungsgesetz. Da war das aber auch so als politisches Kampagnentool relativ neu. Also ich denke, Petitionen bringen vielleicht sparsam eingesetzt, was aber auch nur dann, wenn man ein Thema hat, das schon ja in einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Also bei Netzneutralität ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, denke ich, denn es gibt schon eine breite Berichterstattung und es schadet hier mit Sicherheit nicht, den Druck noch ein bisschen zu erhöhen. Aber grundsätzlich stehe ich, sage ich mal, den Petitionen eher kritisch gegenüber, zumal es wirklich so ein bisschen überhand genommen hat und ständig irgendwer auffordert, irgendeine Petition zu zeichnen.
Du hast gerade eben schon gesagt, wenn sie sparsam eingesetzt werden, dann wäre es gut. Was bedeutet sparsam? Warum haben wir zu viele Petitionen?
Ja gut, steuern lässt sich ja das nicht. Ich meine, das ist ja im Prinzip das Wesen der Petition. Es kann sich im Grunde jeder beschweren. Also wenn, dann müsste es da so ein bisschen so einen Common Sense in der, jetzt beispielsweise in der Netz-Community geben, dass man sagt, wir machen halt nicht alle Nase lang wegen irgendwas eine Petition, sondern man konzentriert sich auf ein paar Petitionen, aber ich glaube kaum, dass das irgendwie hinzukriegen ist. Denn wie gesagt, das kann jeder machen. Jeden, dem irgendwas unter den Nägeln brennt, kann online so eine Petition starten, und davon wird natürlich auch rege Gebrauch gemacht. Und wir haben ja auch so Negativbeispiele gesehen, wie zum Beispiel beim Leistungsschutzrecht, das ja auch ein Thema war, das durchaus in der Diskussion gewesen ist, wo die Petition aber dann eigentlich eher so ein bisschen ein Schlag ins Wasser war und nicht erfolgreich war und den Gegnern dann eigentlich ein bisschen Wasser auf die Mühlen gegossen hat, und wo man dann halt einfach gesagt hat, schaut mal, die haben jetzt hier ein paar Mal so große Petitionen durchgezogen, aber bei dem Thema kriegen sie nicht mal ihre 50.000 Unterstützer zusammen.
Glaubst du, dass Petitionen im Moment gerade online so erfolgreich sind, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, so wie jetzt auch mit der Netzneutralität, weil es halt relativ einfach ist, einfach mal fix da sein Häkchen zu setzen und los geht's, während ich ja sonst irgendwo was unterschreiben müsste und vielleicht muss ich mich dann noch wirklich engagieren, macht es online ein bisschen einfacher?
Klar ist das ein entscheidender Aspekt. Also wenn du 50.000 Unterschriften irgendwo sammeln willst, dann brauchst du, glaube ich, erstmal sehr, sehr viele Helfer, die sich irgendwo in Fußgängerzonen im öffentlichen Raum hinstellen, versuchen, Leuten zu einer Unterschrift zu bewegen, während das online natürlich um Vielfaches einfacher geht. Aber auch, wie gesagt, da brauche ich so ein Thema wie Netzneutralität oder wie Netzsperren, um wirklich eine größere Masse zu mobilisieren. Also bei jedem Thema funktioniert das, auch wenn es online sehr, sehr viel einfacher ist, glaube ich auch nicht.
Also, laut Rechtsanwalt Thomas Stadler sind jetzt die Online-Petitionen nicht unbedingt das allerbeste Mittel, um politisch mitbestimmen zu können, aber sie können manchmal halt auch auf wichtige Themen im Netz und auch in der reellen Welt Aufmerksamkeit bringen. Was aus der Petition zur Netzneutralität wird, das müssen wir abwarten. Im Blog zur Sendung könnt ihr euch dazu nochmal informieren. trackback.fritz.de ist die Adresse und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Danke, Thomas.
Bitte. Ciao. Servus.
Ciao.
We'll
Plate Tectonics von Tall Ships. Und das wurde rausgebracht auf dem Label Father Figure Records. Und das ist ein echtes Label 2.0, denn die gehen ziemlich offen damit um, wie sie natürlich Geld verdienen wollen. Und genauso wie die Künstler, die sie signen, die wollen auch Geld verdienen. Und die haben erkannt, dass man Fans ganz fair behandeln muss. Dann kaufen die vielleicht auch lieber CDs und Shirts und was weiß ich für Merch. Auf jeden Fall empfehlen deswegen die Macher den Bands auf CC-Lizenzen zu setzen. Und nämlich so mehr Downloads man bekommt, umso mehr Remixe bekommt man und umso weiter verbreitet sich die Musik der Bands. Es gibt mehr Fans, es gibt mehr Spaß und Chancen für alle. Klingt einfach, ist es auch. Und deswegen haben es Tall Ships eben ausprobiert. Und den Link zu ihrem Song Plate Tectonics, den gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ich habe ja schon versprochen, es gibt was zu feiern. Diese Woche wird WordPress 10 Jahre alt und früher war nämlich Bloggen ganz schön mühselig. Und dann gab es WordPress und auf einmal wurde alles deutlich einfacher, Inhalte erstellen und dann auch veröffentlichen, gerade für Leute, die vielleicht nicht so viel technisches Know-how hatten. Und genau das machen wir nämlich auch bei Trackback. Unser Blog trackback.fritz.de, ihr schaut ja wahrscheinlich eh ständig drauf, das läuft auch über WordPress. Also eine riesen Erfolgsgeschichte hinter jeder sechsten der 1 Million beliebtesten Websites weltweit steckt nämlich WordPress dahinter. So eine kleine Lobeshymne auf WordPress hat auch Jürgen Vielmeier im Blog Netzwertig geschrieben und ich wollte darüber mehr wissen, hab ihn angerufen und gefragt, sag mal, kannst du dich noch an deine erste Begegnung mit WordPress erinnern und was hat es eigentlich für dich verändert?
Ja, also bei mir ging es ungefähr los mit WordPress im Jahr 2004. Ich war damals auch im Studium und wollte eigentlich, also ich habe Journalismus studiert und wollte eigentlich mal ausprobieren, wie es eigentlich so ist, wenn man einfach so selbst Sachen im Internet veröffentlicht. Das ist natürlich vorher schon möglich, aber mit WordPress wurde es halt unglaublich einfach. Und man bekam die Möglichkeit, beliebige Designs sich auszuwählen, sogar eigene Designs zu erstellen und damit dann online zu gehen. Man konnte die Software um beliebige Plugins erweitern, das war eigentlich was Neues. Und man hatte vor allem die Möglichkeit, seine Seite mit Werbung praktisch selbst zu vermarkten. Was zumindest jetzt in diesem Zusammenhang vorher noch nicht möglich gewesen wäre.
Mittlerweile gibt es ja aber ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit einer Software seine eigenen Inhalte im Netz zu veröffentlichen. Warum ist jetzt aber gerade WordPress so erfolgreich damit?
Der große Unterschied ist eigentlich, dass Tumblr hat, glaube ich, WordPress inzwischen auch so ein bisschen, wie gesagt, langsam gelaufen, aber es ist noch ein bisschen größer geworden, weil es eben noch ein bisschen einfacher ist als WordPress. Der Unterschied ist aber der, dass man mit WordPress praktisch so ein eigenes System hosten kann. Wenn ich bei Tumblr bin, bin ich auf deren Geschäftsmodell festgelegt und bei WordPress kann ich mein eigenes Design erstellen, ich kann auch meine eigene Werbung schalten, was zum Beispiel bei Tumblr nicht möglich ist und kann dadurch auch Geld verdienen und bin einfach viel, viel freier als mit anderen Systemen.
In deiner kleinen Lobeshymne auf Netzwertig sagst du ja auch, dass WordPress nicht nur das Bloggen an sich verändert hat, sondern dass es auch die Medienlandschaft verändert hat. Was meinst du damit?
Durch WordPress ist es gerade möglich geworden, also dass kleine Magazine aus dem Nichts praktisch kamen. So Ein-Mann-Unternehmen wie Mashable von dem damals 19-jährigen Pete Cashmore ist einfach hingegangen und hat gesagt, okay, es gibt jetzt hier Social Media und ich will mal darüber schreiben. Hat ganz allein angefangen und ist heute damit eine der größten Websites der Welt, meine ich sogar meistgesuchten der Welt, veröffentlicht. Und das war, glaube ich, nur mit WordPress möglich, weil er dadurch die Möglichkeit hatte, erstens ja zu schreiben und andere Autoren auch hinzuzulassen und die Sachen damit wirklich Geld zu verdienen. Das heißt, er konnte plötzlich Werbung schalten mit Google Analytics, Google AdSense und später auch mit einer Direktvermarktung, also Eigenvermarktung und verdient damit inzwischen noch seit mehreren Jahren schon Millionen im Jahr. Also das haben mehrere Magazine gemacht, vor allem in den USA ist das sehr groß geworden, auch Seiten wie TechCrunch oder The Next Web, haben dadurch unglaublich an Reputation gewonnen und sind sehr groß geworden, also ungefähr so groß wie andere Technikpostillen auch und haben dadurch einen sehr hohen Bekanntheitsgrad erlangt und sind damit einfach unglaublich erfolgreich geworden, sodass die etablierten Magazine gesehen haben, okay, das kommt so gut an, dieses Bloggen, wir müssen was an unserem Stil ändern, vielleicht, dass wir auch ein bisschen persönlicher schreiben und auch ein bisschen die Thematik ein bisschen verändern, die diese Blogs haben.
Das heißt also, die Medien sind durch das Bloggen selber, was vielleicht auch WordPress so ein bisschen angeschoben hat, auch ein bisschen persönlicher geworden in ihren Inhalten?
Das würde ich ganz, ganz wirklich so sehen. Also wenn ich mir heute anschaue, was Spiegel Online schreibt, was Zeit Online schreibt oder auch die FAZ oder Na, die Süddeutsche, das ist alles deutlich flockiger als noch vor 10 Jahren, würde ich sagen. Blogs haben ja damals eine ganz neue Richtung in den Journalismus gebracht, dieses persönlich gefärbte, diese eigenen Lebensberichte. Das hat damals im Journalismus auch ein bisschen gefehlt. Heute hat das eigentlich zwischen jeder Tageszeitung. Das heißt, man ist so, die Tageszeitungen sind ein bisschen auf die Blogs zugegangen, inhaltlich. Und die Blogs sind inzwischen auch deutlich professionalisierter als damals. Und ja, man hat sich so ungefähr, wie sagen, in der Mitte getroffen, aber man ist deutlich aufeinander zugegangen.
Man könnte sozusagen, die Blogs haben den Medien dabei geholfen, sich so ein bisschen den Stock vielleicht aus dem Arsch zu ziehen und etwas lockerer auch zu schreiben.
Ja, wenn du so willst, kann man das so sagen, ja.
Ja, viele Blogs und Seiten, die wir heute gerne lesen, die würde es ohne WordPress vielleicht ja gar nicht geben. Auch unser Blog zur Sendung wäre vielleicht zumindest irgendwie anders. Also schaut doch mal rein in genau dieses. Trackback.fritz.de ist die Adresse, denn da gibt es auch noch alle Links und alle Themen, die wir heute behandelt haben, nochmal zum Nachlesen. Und dann würde ich mal sagen, auf die nächsten 10 Jahre.
What's good, homie? You know what's fucked up. You left us lonely. I hope you never wonder why. See, red never phoned me. If only I would've dialed them digits, maybe you'd still be here. Because the time we got to kick it came and went like leap years. The last time I saw you, we were partying hard. The only thing that gives me peace is that you're probably with God. So rest in paradise. I know you struggle with your marriage life. I hope your sons remember that the father's love was very nice. Can barely write when I recite this shit. I'm choking up. You were one of you who could excite this chick to open up. Met you on some scandalous shit. I had a man, you a chick, but we split before our annual hit. Gave you advice on how to handle your shit. Just know you shine brighter than suns. The decades that your candle was lit. Amateur with telling the ones I love goodbye over their coffins. Just hope one day I meet you in that sky over us watching. And this is for my nigga. And this is for my nigga.
If I believe one of the thousand times in reverence is that you're in your hands and now you're smiling down from heaven.
My nigga. And this is for my nigga. And this is for my nigga. And this is for my nigga.
If I believe one of the thousand times in reverence is that you're in your hands and now you're smiling down from heaven.
My nigga. And this is for my, it never feels good burying a partner. We're calling conversations of asparagus and lobster with Terry and Natasha. Rich niggas and mobsters. Beamer, Benz, and Bentley spending 6 figures for Casas. Now it's peace to you. I'll always carry a piece of you. Tell him that I love him and thank you when you see Jesus too. We all down below, wishing that we could reach to you. But since that isn't feasible, reaper becomes appreciable. I take a tote and hold it off, though I hate the smoke. Because it takes me back to the days and places of making jokes. I wait to float like the angels he sent to carry you up to heaven while we drop roses after they buried you. I'm there with you when you get tipsy off of the Henny. I pour and bought with my pennies, be living up in Gethsemane's energy all around you. And he will hold it down too. Yo, rest in peace. And this is for my nigga. And this is for my nigga.
I believe one of the thousand times in reverence is that you're in your hands and now you're smiling down from heaven.
My nigga. And this is for my nigga. And this is for my nigga. And this is for my nigga.
I believe one of the thousand times in reverence is that you're in your hands and now you're smiling down from heaven.
My nigga. And this is for my nigga.
Genauso entspannt wie diese Musik ist auch das dazugehörige Netlabel. Bliss Eternal heißt es. Da dürfen sich nämlich die Musiker einfach mal ausprobieren. Die Bands dürfen da einfach mal ihre Erfahrungen sammeln, so wie sie wollen, ganz ohne Einschränkungen. Dürfen sie einfach die Musik veröffentlichen, auf die sie halt irgendwie Bock haben. Und das Netlabel weiß also vorher nicht, was am Ende dann bei den Künstlern dabei rumkommt. Aber wenn man sich so C-Red mit In Loving Memory anhört, finde ich, scheint das Konzept ganz gut aufzugehen. Wenn euch der Song genauso gut gefallen hat, geht doch mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, denn da gibt's einen Download-Link.
Sie trägt einen schwarzen Ringtanga unter silbernem Rock. Ich hab nur versaute Bilder im Kopf. Deswegen hab ich einen Dauerhaken.
Immer nur versaute. Kennt ihr diesen Song? Also, wenn das der Fall ist, dann gehört ihr zu den Millionen anderen Leuten, die ständig die Videos von Waititi auf YouTube anklicken. Der Kern der Gruppe, das sind Phil, TC und OG und schon seit 7 Jahren machen sie sich da über allen lustigen Zeugs Quatsch lustig und machen Parodien auf YouTube in ihrem eigenen Kanal, haben über 1 Million Abonnenten und noch mehr Millionen Klicks auf ihrem YouTube-Kanal. Und dafür haben sie auch in der letzten Woche einen Ehrenpreis beim Web-Videopreis bekommen. Und jetzt sind sie gerade auf dem Weg nach Berlin, wenn ich richtig informiert bin, weil sie morgen ein Konzert hier geben und trotzdem haben sie es nicht nehmen lassen. TC ist jetzt bei mir am Telefon. Hi.
Servus, na, wie geht's dir?
Fantastisch, wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Wir fahren schon seit über 5 Stunden von Köln nach Berlin, weil wir sind ja morgen auf der U, aber läuft ganz gut. Der O's fährt ja die ganze Zeit und ich kann hier ein bisschen schlafen und chillen.
Fantastisch. Ich habe es ja schon gesagt, ihr habt einen ganz fantastischen Preis bekommen und zwar einen Ehrenpreis beim Webvideopreis, weil ihr die deutschsprachige Webvideoszene geprägt hättet wie sonst niemand. Siehst du das genauso?
Also es war auf jeden Fall eine Ehre für uns, diesen Preis zu bekommen. Auch sehr überraschend. Was soll ich dazu sagen? Also man hört von kleineren YouTubern, dass man schon irgendwie ein Vorbild ist und ich sag mal so, ich denke mal, dass wir einen anderen Humor haben als andere Leute vielleicht, aber ob wir das jetzt so geprägt haben, müssen die Leute selbst sagen.
Auf jeden Fall scheint es ja ziemlich gut anzukommen und wenn man sich auch mal einen Webvideopreis angeguckt hat oder vielleicht danach die Videos, dann sieht man ja auch, ihr seid von Fans umringt, ihr müsst ständig Autogramme schreiben. Fühlt ihr euch so ein bisschen wie Stars oder fühlt ihr euch mehr Teil der YouTube-Community?
Also mehr als Teil, also ich würde mal sagen, so ein Justin Bieber, das ist für mich ein Star und wir sind halt einfach dadurch, dass wir auf YouTube diese Videos machen, auch mehr an der Community dran. Das ist einfach so, dass man mal Fantreffen macht oder bei solchen Veranstaltungen einfach viele Autogramme gibt, aber das ist ja, wenn ich so auf der Straße rumlaufe, auch der Fall, aber natürlich nicht so krass wie jetzt beim Webvideopreis oder wahrscheinlich dann morgen auch auf der U.
Ihr seid ja die Glücklichen oder die wenigen Glücklichen, die eigentlich von YouTube sogar leben können. Und ihr habt auch schon hin und wieder mal Angebote bekommen vom Fernsehen, ob ihr da nicht auch was starten wollt. Habt's aber bislang ausgeschlagen. Warum seid ihr im Netz geblieben? Oder warum bleibt ihr da einfach auch auf Dauer?
Also wir hatten ja RTL 2 so eine Best-of-Show, so eine 45-minütige. Wir haben bis jetzt einfach noch nichts gefunden, wo wir irgendwie bei Titi bleiben dürfen. Also beim Fernsehen ist es ja so, da geht es dann irgendwie über Redakteure, wird wieder umgeschrieben und wir wollen einfach unseren Stil beibehalten. Und bei RTL 2 durch diese Best-of-Show durften wir das und konnten wir das und drum haben wir das gemacht. Aber bis jetzt kam noch kein gutes Angebot rein, wo wir jetzt gesagt hätten, ja cool, da haben wir jetzt mega Bock drauf, da können wir das machen, worauf wir Bock haben.
Aber wenn Waititi bleiben könnte, auch im Fernsehen, dann würdet ihr das auch machen?
Auf jeden Fall. Also wenn dann die Zeit stürmt und alles geregelt ist und ja, dann würde nichts dagegen sprechen, nee.
Mittlerweile sieht das Ganze ja schon fast wie Fernsehen aus. Soll heißen, einfach super professionell, wenn man sich eure YouTube-Videos anschaut. Und wenn du jetzt mal so zurückblickst, vor 7 Jahren hat ja schon alles angefangen. Was denkst du dann über die alten Videos?
Ganz ehrlich, also Teil, also so 1-2 Videos von früher sind immer noch meine Lieblingsvideos. Wir haben uns natürlich auch gesteigert, was die Technik betrifft und stecken auch unser Geld wieder in sowas eben rein, aber rein inhaltlich hat sich das natürlich schon geändert, da wir ja auch irgendwo reifer geworden sind. Aber wie gesagt, einige Videos, da muss ich immer natürlich noch drüber schmunzeln oder lachen, wo wenn man so sieht, irgendwie, dass man mit 14 da auf irgendeiner Wiese rumgerannt ist, mit so einer Webcam alles gefilmt. Und heutzutage mit so einer richtig professionellen 5D oder 7D, dann ist das schon echt lustig.
Vom Netz haben es Waititi jetzt auch schon auf die Bühne geschafft. Und zwar werden sie morgen bei der U in Berlin zu Gast sein. Da könnte sie auf der Bühne bewundern. Und es ist auch ein Album, soweit ich weiß, von Waititi in Planung. Genaueres gibt's aber noch nicht. Aber wenn, dann erfahrt ihr das natürlich hier bei Fritz. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir natürlich Waititi weiterhin alles, alles Gute, dass das weiterhin so fantastisch läuft mit YouTube. Danke, Tisi.
Ja. Ja, vielen Dank auch. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao.
Na, wenn die mal nicht ganz groß werden. Great White Buffalo, Likely Story heißt der Song und es ist Netzmusik. Aber ich glaube, die haben wirklich eine große Karriere vor sich. Nicht nur, weil ich den Song persönlich total gerne mag, sondern die haben sich einen richtig guten Produzenten geangelt. Der Grammy-Gewinner Philip Allen, der schon mit Adele oder auch Aerosmith zusammengearbeitet hat. Und trotzdem, obwohl der jetzt schon so große Größen produziert hat, lässt er seine Jungs hier von Great White Buffalo unter der CC-Lizenz, also der Creative Commons-Lizenz, veröffentlichen. Das heißt, die Musik gibt's für euch kostenlos im Netz und den Download-Link, den kriegt ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Das ist diese kleine Rubrik, die wir hier jede Woche haben, wo wir euch einen Blogger und seinen Blog vorstellen. Und wir suchen uns da nicht einfach irgendwen aus, sondern wir lassen uns immer den aktuellen Blogger privat vom Blogger privat der Vorwoche empfehlen. Und in der letzten Woche war hier am Telefon Philipp Banse vom Küchenradio und der hat uns folgendes Blog empfohlen.
Popcorn-Piraten. Also Popcorn-Piraten meint so, hey, die Piraten machen da immer so Radau und so lustig. Wir nehmen uns die Popcorn und beobachten jetzt mal unsere Piraten, was sie heute wieder so anstellen an Unfug. Und daraus ist aber geworden eigentlich eine sehr, ja, detaillierte und nüchterne Chronologie des Treibens der Piraten. Das lese ich total gerne. Finde ich ein großartiges Projekt.
Und der Mann, der dahinter steckt, das ist Kaspar Clemens Mierau und der ist jetzt bei mir. Hallo.
Hallo.
Siehst du das genauso, wie Philipp Banse das jetzt eben beschrieben hat, dass heute vielleicht das ein bisschen weniger Popcorn ist, ein bisschen mehr ernsthafte Inhalte über die Piraten und einfach eine sehr, sehr schöne Chronologie über das ganze politische Treiben?
Er hat es ja noch ein bisschen länger ausgeführt. Er hat das ziemlich gut zusammengefasst, ja. Also es fing wirklich mit so einem Moment des Lachens an und entwickelte sich aber schon in ein etwas ernsthafteres Projekt, wo man auch immer wieder lachen kann, aber was halt so eine Chronologie fortschreibt, die man sonst nirgendwo in der Form nachlesen kann.
Warum hast du überhaupt damit angefangen? Bist du über eine Geschichte gestolpert und hast du gedacht, oh Gott, wie witzig, Popcorn halt, ich muss jetzt unbedingt drüber bloggen?
Oh ja, das war die Geschichte, in der es innerhalb der Partei eine Abmahnung gab wegen eines Flyers gegen die AG Nuclearia. Das ist die atomkraftbefürwortende AG in der Piratenpartei, die sonst eigentlich eine Ausstiegspartei ist. Und das war so, was? Das war so völlige Fassungslosigkeit. Und das war der Moment, wo ich dachte, in den letzten Wochen sind so viele Sachen passiert, das muss man einfach mal zusammentragen.
Ist das was heute deine Lieblingsgeschichte oder gibt es noch eine andere, wo du sagst, die ist auch einfach so witzig, die lese ich quasi immer noch gerne?
Also eine der lustigsten und sagen wir mal am weit verbreitetsten Geschichten war die Sache mit der Flauschkon. Das war diese Konferenz der Piraten, die irgendwie kostenmäßig außer Rand und Band gelaufen ist, weil irgendwie Teppichkleber an den Wänden war. Also total abstruse Sachen, das war sehr lustig. Es gibt aber auch Sachen, die einfach sich sehr lang entwickeln. Also es gibt in Sachsen gibt es bis heute Streitigkeiten um so eine Aufstellungsversammlung für eine Bundestagsliste. Und ich finde das auch ganz schön, so Geschichten über einen wirklich langen Zeitraum mit zu begleiten und immer wieder so Updates zu liefern.
Ist es für dich immer noch wirklich Popcorn, also unterhaltsam, oder ist jetzt vieles auch so ein bisschen Arbeit geworden und wenn man die ganze Zeit nur sieht, was die Piratenpartei vielleicht auch nicht so gut macht, dass man so ein bisschen verdrossen wird?
Es ist zu einem großen Teil Popcorn. Also ich habe wirklich auch viel Freude. Es gibt wirklich viel Gelächter. Es gibt aber auch Momente, wo man natürlich überlegt, bringe ich eine Geschichte? Ist sie lustig genug? Oder ist sie wichtig genug? Und da gibt es natürlich auch Momente, wo man sagt so, oh nee, ja, nicht das bitte.
Popcorn-Piraten gibt es jetzt ja noch nicht mal ein Jahr. Und jetzt würde ich gerne mal die Prognose mit dir wagen. Wie lange wird es denn das Blog noch geben? Heißt, werden die Piraten auch über längere Zeit noch überleben?
Die Lebensdauer des Blogs ist nicht an die Lebensdauer der Piratenpartei gekoppelt. Es wird sicherlich einen Punkt geben, an dem ich einfach aufhöre. Also weil ich glaube, es ist bei so einem Projekt auch wichtig zu sagen, man muss jetzt stoppen. Und das kann sich an einer Wahl oder an einem Zeitraum nach der Wahl irgendwie festmachen. Im Moment ist es noch nicht absehbar. Aber ich glaube nicht, dass ich in 5 Jahren noch Popcorn-Piraten machen werde.
Dann gibt es vielleicht ein anderes Blogprojekt.
Genau.
Stellen wir dann vielleicht auch nochmal vor.
Genau.
Mal gucken. Damit kommen wir einfach mal zur Kurzfragerunde.
Ja.
Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Zurzeit ADN, muss man glaube ich sagen.
Okay. Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viele Facebook, Twitter, Google Plus, ADN-Accounts hast du?
15 bis 20.
Oh, das ist ja Wahnsinn. Okay. Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Nichts von beiden.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Oh mein Gott, das hätte ich aber anders geschrieben.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Eine leere Seite.
Was ist das nächste Blog oder vielleicht auch ein Podcast, den wir hier nächste Woche vorstellen sollen?
Ich würde vorschlagen, Tante, der zurzeit sehr fleißig und nicht genug beachtet, über die Europäische Datenschutzverordnung blockt, was sehr spannend ist. Der liest die durch und kommentiert die. Und ich glaube, alternativ wolltet ihr noch was wissen.
Ja.
Das wäre das Nuff. Ich weiß nicht, ob die schon hier war. Das ist eine Berliner Bloggerin, die eine sehr lustige Mischung aus Politik, Nerd und Familiencontent bloggt.
Okay, klingt spannend. Also mal sehen, vielleicht eine Familienbloggerin sozusagen oder die männliche Tante.
Genau, die männliche Tante.
Die männliche Tante. Habe ich vielleicht dir noch vergessen, eine Frage zu stellen?
Vielleicht, wie ich es hierher geschafft habe durch den Regen, aber es hat geklappt, ja.
Okay, das heißt, du bist nicht nass geworden, du siehst zumindest trocken aus.
Ja, ich habe mich durchgeschlagen.
Okay, fantastisch. Ich danke dir sehr und hoffe, dass das noch lange weitergeht mit den Popcorn-Piraten oder mit was anderem.
Dann bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Ciao.
Netzmusik von Gazella. Kiss You Back heißt der Song. Und ich drücke euch jetzt auch mal so einen dicken, fetten Kuss auf die Wange. So macht man das nämlich, wenn man Tschüss sagt. Trackback ist nämlich am Ende angekommen. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin sehen wir uns im Netz. Ciao.
Ein Podcast von fritz.de.